Ja. Tag auch, mein Name ist Tobs, dies ist der Nur der HSV-Podcast für die 27. Kalenderwoche 2017, aufgenommen am Samstagabend, den 8. Juli. Und auch an diesem Wochenende blicke ich wieder zurück auf die letzten 7 Tage unseres Hamburger Sportvereins, habe die für mich persönlich interessantesten Ereignisse und News rausgezogen und möchte jetzt versuchen, diese einmal einzuordnen und meine persönliche Einschätzung abzugeben. Und die Hashtags für dieses Wochenende lauten Trainingsbeginn, Michael Gregoritsch, Nikolai Müller und G20. Ja, hat nichts mit HSV zu tun, aber ganz viel mit Hamburg. Und am Ende dieses Podcastes möchte ich zu diesem G20-Gipfel mein ganz persönliches Fazit ziehen. Und für alle die, die sich für Politik mal so überhaupt nicht interessieren, die müssen sich das gar nicht erst anhören. Die hören jetzt sich das an, was ich über den HSV denke. Und ja, dann werde ich euch rechtzeitig warnen, dann von meinem G20-Fazit. Aber blicken wir doch als erstes zu unserem Hamburger Sportverein. Nun ja, da hat sich nicht so viel getan in der jetzt zu Ende gehenden Woche. Wir haben einen Spielerabgang zu vermelden. Michael Gregoritsch hat tatsächlich den Hamburger Sportverein verlassen. Das war ja schon in den letzten Wochen ein bisschen immer mal wieder im Gespräch. Da gab es Vermutungen. Es waren wohl anscheinend auch mehrere Vereine, die sich für Michael Gregoritsch interessiert haben. Aber er hat jetzt den Hamburger Sportverein verlassen Richtung FC Augsburg. Dort hat er sich am wohlsten gefühlt, da spürt er sofort das Vertrauen und in seiner jetzigen Phase möchte er ja nicht unbedingt eine Spielgarantie, aber er möchte schon ja eine größtmögliche Sicherheit haben, möglichst sehr viel zu spielen und da vertraut er nach den Gesprächen, die er mit dem FC Augsburg geführt hat, auf deren Wort und glaubt, dass er sich da ganz gut entwickeln kann. Hat sogar für 5 Jahre unterschrieben. Das ist also schon ein gutes Bekenntnis. Mir ist jetzt nicht wirklich bekannt, was er da an Geld verdient. Aber Geld verdienen ist sicher auch das eine. Sondern ich glaube ihm sogar zu einem großen Stück, dass er sagt, gut, er ist jetzt natürlich in einer Phase, wo er wirklich viel spielen möchte. Er spielt ja meines Wissens für die U21-Nationalmannschaft von Österreich und möchte sicher jetzt den nächsten Schritt gehen und auch ins A-Nationalteam wechseln. Und da ja, muss er sich natürlich dann auch auszeichnen im Alltag in der Bundesliga. Und er hat ja völlig recht, wenn er sagt, ja, ob er beim HSV so viele Einsatzzeiten bekommt, kann man nicht wirklich so genau sagen, kann man nicht gut einschätzen. Und ja, da würde ich ihm auch zustimmen. Ich persönlich finde es schade, dass er geht. Er ist ein Spieler, den habe ich wirklich gern gesehen. Der hatte natürlich noch seine Schwächen, die man auch deutlich erkennen konnte. Aber ich fand, das war so ein unbekümmerter, so ein positiver Spieler. Manchmal ein bisschen zu hektisch und so. Aber mein Gott, der ist jung, der darf noch Fehler machen. Und ich habe den gerne beim HSV gesehen. Und ich traue dem auch zu, dass das ein richtig guter Bundesligaspieler wird. Ob es nachher am Ende noch für mehr reicht, weiß ich nicht. Kann ich schlecht beurteilen, aber ist er sicher ein guter Bundesligaspieler und Augsburg kann sich freuen, so einen Spieler bekommen zu haben und der hilft sicher auch der Mannschaft weiterhin Erstligafußball in Augsburg zu sehen. Und insofern ist das sicher ein guter Deal, sowohl für Michael Gregoritsch als auch für den FC Augsburg. Und ich denke auch für den Hamburger Sportverein. Ich habe mal irgendwas von 5 oder 5,5 Millionen gelesen, die der HSV bekommen hat für Michael Gregoritsch. Und ganz ehrlich, das ist nachher auch ungefähr so das, womit der HSV rechnen kann. Viele Spieler haben wir nicht, die für mehrere Vereine interessant sind. Und klar sind das dann meistens ja unsere Leistungsträger, die, wenn überhaupt, dann von anderen Mannschaften ja auch ein bisschen versucht werden anzulocken. Und gut, Michael Gregoritsch war jetzt nicht, sag ich mal, ein totaler Stammspieler, habe ich auch gerade gesagt. Der hat jetzt auch nicht so regelmäßig gespielt. Und insofern denke ich, ist das für ihn ganz gut. Für den FC Augsburg ist es gut, für den Hamburger Sportverein ist es eigentlich auch ganz gut. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, weil solche Typen wie Michael Gregoritsch, denen gehören so ein bisschen die Zukunft, die hätte ich jetzt gerne einen gesehen. Aber er war ja nun auch nicht wirklich Leader of the Pack. Und insofern, ja, müssen wir als hochverschuldeter Verein natürlich damit auch umgehen, dass dann Spieler, auf die wir selber gerne in Zukunft gesetzt hätten, dann manchmal auch dann den Verein verlassen müssen. Also insofern, ja, kann ich das ganz gut akzeptieren. Ja, und beim Verein verlassen müssen, da sind wir schon bei dem zweiten Namen, nämlich bei Nikolai Müller. Der hat den Hamburger Sportverein noch nicht verlassen, aber alles, wie sich so diese Woche entwickelt hat, deutet doch darauf hin, dass der Nikolai Müller dann zum Saisonstart nicht mehr ein neues HSV-Trikot anhaben wird. Das hätte auch noch ein guter Hashtag. Ich glaube, das packe ich als Hashtag auch nochmal mit dazu. Ne? Das neue HSV-Trikot. Ja, habe ich eben vergessen aufzuzählen. Darüber muss ich auch gleich nochmal sprechen. Aber kommen wir schnell zurück zu Nikolai Müller. Gut, der wird nun umworben, auch von einigen Mannschaften, ganz besonders wohl vom VfL Wolfsburg. Und der Hamburger Sportverein hat sich klar positioniert und hat mehr oder weniger gesagt, dass dieser Spieler unverkäuflich ist. Unser Trainer Markus Gisdol hat, nachdem er aus dem Urlaub zurück ist und die Mannschaft zum Trainingsbeginn gesehen hat und auch erste Interviews gegeben hat in der Pressezone, hat auch gesagt, dass es ja kein Geheimnis ist, dass Nikolai Müller für ihn eines der Schlüsselspieler ist in seinem System, auf den er baut und den er ja, sich nicht aus der Mannschaft wegdenken mag. Und deswegen geht er sehr stark davon aus, dass Nikolai Müller beim Hamburger Sportverein bleibt. Also das ist alles, sage ich mal, auf professionell hohem Niveau jetzt kommuniziert worden. Aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und auch diese Informationen, die mir manchmal so ein bisschen zugespielt werden, dann deutet doch vieles darauf hin, dass das doch eher ein Poker ist. Also liebe HSV-Fans, die ihr vielleicht auch Nikolai Müller-Fans seid, schmeißt nachher nicht mit bösen Worten um euch und nennt Heribert Bruchhagen oder Markus Gisdol oder Jens Todt Lügner oder ähnliches, wenn sie dann am Ende den Nikolai Müller dann doch verkaufen. Das ist so ein bisschen das Spiel, was gespielt wird. Das hat Beiersdorfer, wenn man so will, es ist eine böse Formulierung jetzt, aber wenn man so will, hat Dietmar Beiersdorfer das ein bisschen anständiger gemacht, aber in diesem beschissen harten Bundesliga-Geschäft ist das leider dann auch unklug. Und so wie Heribert Bruchhagen und Jens Todt und Markus Gisdol sich verhalten zum Thema Nikolai Müller, ist leider halt professioneller, weil solche Aussagen A, dem Spieler gut tun und B, natürlich dadurch den Preis auch nach oben schieben. Am Ende wird Nikolai Müller nur bleiben beim Hamburger Sportverein, wenn sein Gehalt deutlich erhöht wird. Ob das der HSV machen möchte, weiß ich nicht. Natürlich weiß man auch, dass Nikolai Müller schon in den letzten beiden Saisons mit zu den Leistungsträgern hörte. Aber auch er war, ich habe jetzt keine Statistik gelesen, aber gefühlt war er auch mir viel zu oft verletzungsanfällig und hat ja auch nicht in jedem Spiel, in dem er gespielt hat, nun groß aufgespielt, sondern da war ja auch mal Licht und Schatten, wie bei allen HSV. Und da kann sich ja keiner von freitun. Und insofern ist jetzt Nikolai Müller natürlich, egal was da gesagt wird, für den HSV nicht unverkäuflich. Ist ja klar. Ja? Also, wie gesagt, liebe Nikolai Müller-Fans, ne, gewöhnt euch schon mal an den Gedanken, höchstwahrscheinlich können wir den Spieler nicht an uns binden. Wenn es dem HSV doch gelingen sollte, würde mich das Stand jetzt an diesem Wochenende doch wundern. Aber ich würde mich darüber jetzt aus sportlicher Sicht jetzt auch nicht ärgern. Also, wie gesagt, er gehört ja schon zu den besseren Spielern und jetzt sind wir schon beim nächsten Hashtag Trainingsbeginn. Das war ja mal ganz interessant von Markus Gisdol zu hören bei seinem ersten, ja, ich weiß nicht, ob man das Pressekonferenz nennen kann, das war so mehr so ein Pressetalk, dass er gesagt hat, er kann sich auch sehr gut vorstellen, einmal die Spieltaktik zu verändern und auch im 4-4-2 zu spielen, also mit zwei Stürmern vorne und ja, dann würde die Rolle von André Hahn, der jetzt so zum HSV gekommen ist, vielleicht auch neu definiert werden. Vielleicht neben Bobby Wood oder vielleicht dann doch außen statt Nikolai Müller und dann vorne noch mit dem Luca Waldschmidt oder mit dem Sven Schiplock oder mit dem Pierre-Michel Lasogga. Alles, wie gesagt, neben Bobby Wood, der für mich gesetzt ist. Das ist halt so die Frage. Ne? Würde Nikolai Müller uns verlassen, dann wäre höchstwahrscheinlich die rechte Außenbahn die erste Wahl der André Hahn. Aber anscheinend hat Markus Gisdol mit André Hahn noch ein bisschen noch was anderes vor. Also wir werden es sehen. Davon wird natürlich jetzt vieles abhängen. Wie gesagt, um hier nochmal ein Fazit schnell zu ziehen, ich glaube, dass alles, was da zum Thema gesagt worden ist, wirklich nur dazu diente, möglichst noch mehr Geld aus diesem Deal herauszubekommen. Und ja, das braucht natürlich der HSV auch dringend. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Und ich bin natürlich auch noch genauso gespannt, wie es sich jetzt verhalten wird mit Neuzugängen. Ne? Wir suchen ja immer noch einen Linksverteidiger, einen Innenverteidiger. Mittelfeld wird irgendwie gar nicht genannt. Finde ich auch ein bisschen spannend. Aber gut, ich habe das ja in der letzten Folge, am letzten Wochenende ja schon mal reklamiert, dass, klar, holst du gestandene Spieler, dann sind natürlich deine ganzen Talente auch wieder einen Schritt weit nach hinten zu rücken. Und insofern vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir dann im Mittelfeld auch mit den Spielern auskommen wollen, die wir auch im Kader haben. Ich bin da sehr gespannt. Ja, Trainingsbeginn war, das war ja der nächste Hashtag, ne? Trainingsbeginn. Ja, viel kann man noch nicht sagen. Eigentlich gab es nur so ein paar Laktattests und dann wurde noch ein bisschen ausgelaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit der G20-Gipfel jetzt auch das Training des HSV gestört hat. Anyway, morgen, also für mich jetzt morgen am Sonntag, wenn ihr das hört, dann ist höchstwahrscheinlich schon Sonntag oder noch später. Ne? Also am Sonntag, den 9., wird dann der HSV in sein erstes Trainingslager fahren für ein paar Tage. Und ja, da können dann noch schon einige neue Spieler, die wir ja verpflichtet haben oder mit denen wir verlängert haben, dann ja schon mittrainieren. Wer nicht mittrainieren kann, ist, ach, ehrlich jetzt, ja, Papadopoulos, ja, das ist schon rausgekommen, dass der sich im Spiel gegen Hoffenheim dann doch schwerer verletzt hat. Das hat man ein bisschen unterschätzt und ja, da, wenn, was habe ich so schön gelesen, wenn am Wochenende jetzt ein Pflichtspiel wäre, dann könnte er spielen, aber so will man kein Risiko eingehen. Also Freunde, das halte ich auch für ein Gerücht, ja, also ihr kennt meine Einstellung zu Papadopoulos, ich bin wirklich mal gespannt, wie viele Spiele der pro Saison für den HSV spielen wird, ich befürchte nicht viele und ja, das fühlt sich schon mal gar nicht so gut an, ne? Also irgendwie klingt es nach, das hatten wir auch schon mal Pierre-Michel Lasogga, ne? Dass man auch gesagt hat, ja, nee, der steigt ein bisschen später im Sommertraining ein und dann wurde es dann viele Wochen und Monate nichts. Also ich bin mal gespannt, ich befürchte, da haben wir uns echt ein Ei ins Nest gesetzt, aber anyway, das ist jetzt immer so. Und ebenfalls, Santos wird wohl auch nicht mitfahren oder zumindest dann nicht mit der Mannschaft voll mittrainieren können, weil auch der noch irgendwelche Beschwerden hat und der dann erst langsam wieder zur Mannschaft dahin rücken soll. Okay, ist natürlich momentan ein wichtiger Mann, weil er ist unser einziger Linksaußenverteidiger, momentan zumindest. Und ja, der muss natürlich dann auch möglichst dann auch körperlich und konditionell fit sein. Apropos Kondition, da hat Markus Gisdol gesagt, er will wieder, dass der HSV eine der fittesten Mannschaften der Liga ist. Das klingt natürlich im ersten Moment gut, aber liebe Freunde, ne, alle anderen 17 Bundesliga-Trainer sagen genau das Gleiche. Und was nachher am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. So, ja, das Hashtag oder den Hashtag, den ich am Anfang vergessen habe zu erwähnen und den ich ja eben gerade nochmal nachgeholt habe, ist das neue Trikot. Ja, das neue Trikot ist jetzt da und sofort käuflich ab dieser Woche. Nach meiner Information ist nur das Heimtrikot und natürlich über Geschmack lässt sich bekanntlich niemals streiten. Der eine findet irgendwas ganz toll und der andere findet etwas das Gleiche halt ganz hässlich. Also insofern, ja, da sollte niemand sagen, so wie man selber denkt, so muss ja die Masse auch denken. Das ist wirklich sehr individuell. Ich ganz persönlich finde dieses neue Heimtrikot super schön. Finde das richtig, richtig schick. Hat ja auch diese schöne Verbindung zu dem Spiel, als der HSV nochmal Deutscher Meister wurde. Ich glaube, es war 83, wo sie am letzten Spieltag, nämlich mit dem Spiel, mit dem der HSV Deutscher Meister wurde, dieses Trikot ja schon mal getragen haben. Das ist auch im Museum dann zu sehen und durch dieses Meistertrikot wurde man irgendwie inspiriert und hat es jetzt sozusagen neu aufgelegt in modern und ich finde es richtig schick. Sowieso glaube ich, dass der HSV in dieser Saison zumindest vom Styling her einen guten Eindruck machen wird auf dem Rasen. Das offizielle Auswärtstrikot ist meines Wissens noch nicht veröffentlicht worden, aber es ist ja schon auf ein paar Seiten geleakt worden. Und wenn das denn stimmt, was ich da gesehen habe, dann muss ich sagen, dann kaufe ich mir in dieser Saison endlich mal wieder ein Trikot. Und zwar das Auswärtstrikot, weil ich das noch schöner finde als das Heimtrikot. Aber auch das Heimtrikot finde ich klasse. Also beide Trikots, Heim- sowie Auswärtstrikot, sind für meinen persönlichen Geschmack deutlich, deutlich schöner und stylischer als in der letzten Saison. Die letzte Saison fand ich grausam, da fand ich das Heimtrikot wirklich, das war pure Langeweile, das war richtig schlecht, empfand ich, also schlecht im Sinne von langweilig, es war jetzt nicht hässlich, aber es war halt langweilig. Das pinkfarbene Auswärtstrikot, sorry, das ging gar nicht, aber auch überhaupt nicht. Und wenn ich dann so einige, ich sag jetzt mal etwas körperbetonte Männer im Fußballstadion sehe mit diesem pinkfarbenen Trikot, dann kann ich noch so sehr HSV-Fan sein, aber Freunde, das geht nicht. Lasst euch das als Beauty-Beauftragter sagen. Das geht gar nicht. Da musst du schon richtig geilen Body haben, damit das so halbwegs akzeptabel ist. Und ja, aber ein pinkfarbenes Trikot mit diesem Blau, also auch diese Kombination, das war nix. Und dann unser Ausweichtrikot, das war auch noch dieses merkwürdig hellblaue, das sah auch immer eher aus wie ein Schlafanzug. Also ich fand das letzte Saison eine Vollkatastrophe und in dieser Saison scheint es deutlich besser zu sein. Wie gesagt, das Heimtrikot ab jetzt sofort zu kaufen und ich finde es persönlich richtig, richtig schön. Ja, und wenn das Auswärtstrikot so wird, wie es die geleakten Bilder gezeigt haben, dann finde ich das Auswärtstrikot sogar noch schöner, so ein richtig geiles, dunkelblau, sieht richtig edel aus, ich glaube auch wieder ein bisschen mit Silber da drin, also wirklich, also das sah richtig geil aus und ja, eins dieser beiden Trikots werde ich mir kaufen, Tendenz Auswärtstrikot, aber natürlich nur dann, wenn es auch so aussieht wie auf diesen geleakten Fotos, ja. So, das sollte man vielleicht noch sagen. Viel mehr ist nicht passiert. Also eigentlich ist nur eine einzige Sache passiert, nämlich dass Gregoritsch uns verlassen hat. Alles andere und dass die Trikots erschienen sind. Aber alles andere natürlich ist noch im Bereich der Spekulation. Wollen wir mal schauen. So, wenn ihr euch nur für den HSV interessiert und nicht das, was in den letzten Tagen in Hamburg mit dem G20-Gipfel passiert ist, dann ist jetzt für euch Schluss. Dann sage ich vielen Dank für euer erneutes Zuhören und dann hören wir uns am nächsten Wochenende wieder. Und wenn ihr noch wissen wollt, warum der Hobbs, also sprich ich, also warum ich in den letzten drei Tagen auf Twitter gar nichts über den HSV getwittert habe, sondern einzig und allein nur über den G20-Gipfel, ja, dann könnt ihr jetzt gerne noch die nächsten paar Minuten dranbleiben, weil es ist mir ein Bedürfnis, muss ich sagen, noch einmal über den G20-Gipfel zu sprechen. Ja, hat nichts mit Fußball zu tun, hat nichts mit dem HSV zu tun, da hat ganz viel mit Hamburg zu tun. Euch das jetzt alles zu erklären, wäre ja Quatsch. Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht völlig ohne Nachrichten in den letzten Tagen gelebt habt. Ich hoffe, ihr wisst, was sowohl politisch als auch gesellschaftlich in meiner Stadt passiert ist. Und da möchte ich drei Punkte einmal hervorheben, weil ich die oft auch auf Twitter gefragt worden bin. Das erste ist, wie ich zu so einem G20-Gipfel überhaupt stehe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann diese Frage schon gar nicht so richtig verstehen, weil für mein politisches Verständnis ist so ein G20-Gipfel von größter Wichtigkeit. Gerade im Zeitalter, wo wir immer mehr Egomanen, immer mehr Männer mit diktatorischen Zügen als Repräsentanten ihres Landes sehen, ne? Sei es Donald Trump oder sei es Putin oder jetzt Erdogan natürlich in der Türkei. Das sind alles Menschen, mit denen es ist ganz schwer zurechtzufinden und ich glaube, dann braucht man dringend eine Plattform, wo man sich austauscht, ja? wo man den Dialog sucht. Und deswegen finde ich auch diese journalistische Arbeit jetzt am Samstagabend, wo jetzt der Gipfel offiziell vorbei ist, auch wenn in diesen Minuten, wo ich das aufnehme, habe ich noch meinen Twitter-Account geöffnet und ich sehe, dass schon wieder es Randale gibt, jetzt wohl am neuen Pferdemarkt, während dieser Aufnahme jetzt gegen 23 Uhr am Samstagabend. Was eine Vollkatastrophe ist. Aber ich sag mal, politisch ist dieser Gipfel ja nun beendet. Und wenn ich dann die Journalisten immer mitbekomme, die dann noch fragen, ne, hat das was gebracht? Ja, oder ja, ist denn da was rausgekommen? Ne? Also das, was der Gipfel gekostet hat an Geld, ne, kann man das auch irgendwie wiedersehen? Ist jetzt die Welt besser geworden? Ehrlich gesagt, das ist gedanklich meiner Meinung nach der völlig falsche Ansatz. In der heutigen Zeit ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass du immer nach Gemeinsamkeiten suchst und möglichst viele Verbündete hast und versuchst, dass nicht irgendwelche Egomanen jetzt zu sehr ausscheren. Und insofern, nichts ist wichtiger als ein Dialog. Und auch wenn er im ersten Moment nichts bringt und auch im zweiten Moment nichts bringt, vielleicht bringt er nachher im dritten Moment etwas. Es macht unsere Welt einfach ein Stück weit sicherer, wenn die wenn die wichtigsten Politiker dieser Welt sich auch persönlich treffen, ne? Das hat ja Putin heute auch in einem Interview gesagt, ne? Da hat er gesagt, der Trump, der echte Trump ist ja ganz anders als der Trump im Fernsehen, ne? Das hat er natürlich so ein bisschen ironisch formuliert, aber da ist was dran, ne? Also es geht nicht nur per Telefon oder per E-Mail oder per Skype, sondern man muss sich einfach auch mal treffen und nicht nur jetzt die Spitzenpolitiker, sondern besonders natürlich auch die ganzen Unterhändler, ne? Die Männer und Frauen, die eigentlich ja die größte Arbeit hinter den Kulissen tätigen. Ja, die müssen auch sich kennenlernen, da muss ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden oder halt auch intensiviert werden. Insofern finde ich so ein Gipfel immer ganz wichtig, auch für die Weltpolitik und für alle Menschen auf der Welt, das ist wichtig. Ob der G20-Gipfel in seiner Art so 100% ideal ist, das finde ich, darf man auch gerne kritisch sehen. Ne? Wenn zum Beispiel jetzt über die afrikanischen Staaten viel gesprochen worden ist, wie kann man Afrika helfen? Und es war bei den G20 nur ein Staatspräsident dabei, nämlich der aus Südafrika, und der steht auch noch unter starkem Korruptionsverdacht. Und ich glaube, es waren 2 oder 3 andere afrikanische Länder, die auch noch eingeladen worden sind. Ghana, glaube ich, war dabei, ja, wo man sagt, okay, die waren jetzt nicht offiziell bei den G20-Treffen, aber die waren sozusagen inoffiziell mit ein Teil für dieses Thema Afrika dabei. Da muss ich sagen, also generell hätte man, wenn das Thema Afrika so wichtig ist, hätte man viele afrikanische Staaten auch offiziell dazu nehmen müssen. Und generell muss man sich natürlich überlegen, wie spricht man denn auch oder wie nimmt man denn kleinere Länder auch irgendwie mit auf die Reise? Nicht, dass man nachher das Gefühl bekommt, ja, es geht immer nur um Profit der 20 stärksten Nationen auf der Welt und alle anderen sind dann die Verlierer, sondern man muss dann auch wirklich auch Zeichen setzen, dass man sagt, man ist wirklich daran interessiert, dass es der gesamten Weltbevölkerung besser geht. Also die Zusammensetzung des G20-Gipfels ist natürlich immer mal in Frage zu stellen und auch natürlich die Themenauswahl, ne? Da gibt es nur ein Beispiel, ja, da geht es um besseren Handel, ja, aber was heißt ein besseres Handelsankommen, ne? Denn wenn immer mehr gehandelt wird, ja, dann treten natürlich immer mehr Nationen in dieser globalen Welt auch in einen direkten Konkurrenzkampf, und da haben viele dann die Schlussfolgerung, dass man da möglichst billig in seinem Land produzieren muss, um dann einen Anteil am weltweiten Export zu haben, und das wiederum geht dann auf Lasten der jeweiligen Bevölkerung, wenig Rechte, wenig Löhne und so weiter und so fort. Also auch hier muss man natürlich genau darauf achten, wir werden gute Standards gesetzt für die Menschen in der Welt, ja, und ob das da immer gesetzt wird, das will ich gar nicht behaupten, ne? Ich will jetzt auch den G20-Gipfel politisch jetzt gar nicht heilig sprechen. Da gibt es schon seine Schwierigkeiten. Aber anyway, wenn man das kritisiert, dann finde ich persönlich, kann ja nicht die Lösung sein, dass sich die Menschen nicht treffen. Ja, nichts geht über einen Dialog, und der muss geführt werden, und der muss möglichst von Jahr zu Jahr besser geführt werden und vertrauensvoller geführt werden und verantwortungsvoller geführt werden, das schon, das darf man kritisieren, da muss ich jetzt hier auch einmal, auch wenn ich sie bei der letzten Wahl gar nicht gewählt habe, aber da muss ich hier einfach auch mal die Kanzlerin loben, die ja in ihrem Schlussstatement ja in der Pressekonferenz, die ich mir ganz angeguckt habe live, wo sie ja auch gesagt hat, Demonstrationen sind unglaublich wichtig, weil sie treiben auch den Gipfel an, sie treiben uns als Staats- und Regierungschefs, sie treiben uns an und sie zeigen uns, wie verpflichtend es ist, dass auch gute Ergebnisse erzielt werden, und Demonstrationen, friedliche Demonstrationen und große Kritik ist ganz wichtig für einen erfolgreichen Gipfel, und das glaube ich hier, das nehme ich ja auch ehrlich gesagt wirklich ab, und insofern ist es natürlich Mist, dass über den friedlichen über die friedlichen Demonstrationen kaum im medial informiert worden ist. Das ist natürlich ärgerlich, aber ich komme nochmal zurück, ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich diese Frage so lange beantworte. Also ist ein G20-Gipfel wichtig? Ja, natürlich ist er wichtig. Ja. Zweite Frage. Ne? Muss der in einer Großstadt stattfinden, wie Hamburg? Da muss ich sagen, habe ich meine Meinung jetzt geändert. Vor einer Woche hätte ich noch gesagt, nee, ist alles totaler Schwachsinn. Ja, die sollen alle nach Helgoland, oder man soll 2, 3 Kreuzfahrtschiffe irgendwie aneinander binden und dann raus aufs Meer, und dann sollen sie sich da irgendwie alle unterhalten. Ne? Also da gibt es ja so ganz nette Geschichten, die man sich so einfallen lassen kann. Aber ich habe das jetzt hier wirklich live miterlebt. ich war mittendrin im Geschehen, ich lebe mitten in der Stadt, von diesem Podcast-Studio entfernt, von diesem Mikrofon, in das ich jetzt reinspreche, hat keine 400 Meter entfernt Donald Trump übernachtet mit Familie, und deswegen, wir waren in so einem Kessel drin, hier auch mit unserem Podcast-Studio, wo wir teilweise ja nicht rein, nicht raus konnten und auch jetzt noch zu dieser Nacht schlafenden Zeit, obwohl der offizielle Teil vorbei ist, steht immer noch Polizei vor unserer Tür und wurde alles abgeriegelt. Also ich habe das nun wirklich live miterlebt. Und wenn man das so miterlebt, da muss man sagen, vergesst eure ganzen netten Helgoland-Geschichten oder die sollen alle irgendwie aufs Land oder irgendwie alle in ein Schloss. Das ist alles Bullshit. Freunde, wer hier vor Ort war, wer sich das angeguckt hat, ja, die ganzen 20 Regierungschefs mit ihren jeweiligen Teams und die Sicherheitskräfte und nicht zu vergessen, unglaublich, ja, unglaubliche Präsenz, die Presse aus aller Welt, die hier war, das waren alles insgesamt über 10.000 Personen. Über 10.000 Personen. Und das kannst du nur handeln in einer großen Stadt, wo du die Hotelkapazitäten hast und wo du auch die räumlichen Möglichkeiten hast, dass auch konferiert wird, dass du viele Tagungsräume hast, dass du Riesensäle hast, wo alle zueinander kommen, wo du alleine diese ganzen Dolmetscher, diese ganzen Simultanübersetzer, wo die alle arbeiten können. Also das geht nicht. Auf Helgoland oder was weiß ich wo oder auf Sylt oder, ja, völliger Schwachsinn. Ja, es geht nur in einer Großstadt, ja. Und Deutschland war jetzt mal dran und ich glaube, es gibt auch nicht viele Großstädte in Deutschland, die das hätten leisten können. Ob Hamburg jetzt eine kluge Wahl war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hätte auch gedacht, wenn, dann könnte das vielleicht Hamburg schaffen, aber man muss halt auch hier ganz deutlich sagen, der einzige Ort in Hamburg, wo so eine Konferenz wirklich abgehalten werden kann, das sind nun mal die Messehallen. Ja, da haben wir diese Kapazitäten, da kann man die auch gut vorbereiten, da kann man die auch gut beschützen. Aber diese Messehallen sind direkt im Stadtkern von Hamburg. Und ja, Tür an Tür, Wand an Wand, vis-à-vis der Messehallen befindet sich das Schanzenviertel, befindet sich Schulterblatt, befindet sich St. Pauli. Das sind so die Stadtteile, die über Hamburgs Grenzen hinaus bekannt sind für ihre linke Szene, für ihre alternative Szene. Ich habe jetzt nachgelesen, dass in diesen Stadtteilen bei der letzten Bundestagswahl die Partei Die Linke weit über 20% bekommen hat und die CDU 3% insgesamt bekommen hat an Wählerstimmen. Also dann wisst ihr schon ungefähr, was für ein Potenzial um diese Messehallen herum war und dass viele, die dort leben oder die sympathisieren mit dieser politischen Ansicht, die das fast schon als Provokation empfunden haben, dass jetzt Putin und Trump und Co. jetzt hier direkt Tür an Tür miteinander sprechen und konferieren. Also das war natürlich politisch schon sehr heikel und das hat man jetzt ja auch gesehen, dass es in die Hose gegangen ist. Ja, also schwierig, ne? Schwierig. Aber vielleicht wäre Berlin dann besser gewesen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es muss in einer Großstadt stattfinden. Also vergesst bitte alle anderen Dinge. Das kann ich euch wirklich hier als Hamburger sagen. Ja, und nun letzte Frage, letzter Punkt dazu. Wie stehe ich zu diesem ganzen Thema Gewalt? Wie habe ich das erlebt? Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe da eine wirklich klare Meinung und bevor ich euch die jetzt sage, muss ich ganz schnell eins vorwegnehmen. Ich weiß genau, dass wie meine ersten Aussagen zum G20, zum Sinn und Zweck von G20, vielleicht nicht bei euch auf Gegenliebe gestoßen ist, aber ich kann mir echt vorstellen, dass das, was ich jetzt zu sagen habe, so einige Podcast-Hörer überhaupt nicht gut finden und ich mir einiges anhören muss auf Twitter in den nächsten Tagen und ich da vielleicht einiges auf die Nase bekomme verbal. Aber ich sage das dennoch genauso, wie ich denke, weil ich glaube, es ist auch jetzt hier mal wirklich wichtig und richtig, Flagge zu zeigen. Das, was man der Polizei hier vorwirft, ja, dass sie überreagiert hat, dass sie, keine Ahnung, brutal aufgetreten ist oder wie auch immer, das kann ich wirklich gar nicht unterschreiben. Mir ist die Polizei, ich habe die Polizei in Hamburg völlig anders wahrgenommen und ich habe mir einige Szenen auch wirklich gut angeguckt. Zum Beispiel ein Wasserwerfer-Einsatz gegen Demonstranten, die eine Sitzblockade gemacht haben, damit Donald Trump sein Haus nicht verlassen kann, weil das war hier mehr oder weniger direkt vor meiner Haustür. Und gut, dass da demonstriert wird und dass sich da versammelt wird, eine Sitzblockade gemacht wird, das sehe ich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, auch schon schwierig, weil es gab an den beiden Gipfeltagen ein Versammlungsverbot und ein Demonstrationsverbot genau auf diesen Strecken. Und daran haben sich die Demonstranten nicht gehalten. Das finde ich per se schon mal schlecht, wenn ich das mal sagen darf. Das finde ich nicht richtig. Man hat im Vorfeld versucht, wirklich den Demonstranten viel Spielraum zu geben. Ja, Mittwoch, Donnerstag durfte demonstriert werden, auch während des G20-Gipfels, aber dann etwas außerhalb von Hamburgs. Das hätte man auch medial gut nutzen können. Aber man hat halt, die Demonstranten haben halt auf Provokation es angelegt. Und das fand ich jetzt ehrlich gesagt der Polizei gegenüber nicht fair. Und ich fand, die haben sogar relativ fair und tolerant noch reagiert. Also zum Beispiel bei diesem Einsatz, den ich wirklich hier live vor Ort miterlebt habe, habe ich wirklich es gesehen und gehört, wie die Polizei auf die Sitzblockade eingegangen ist, dass man gesagt hat, ey Freunde, wir müssen jetzt hier die Straße gleich räumen, bitte tut uns einen Gefallen, ja, ihr habt uns jetzt gezeigt, dass ihr dagegen seid, aber steht bitte auf, macht die Straße frei. Das haben sie natürlich nicht. Ja, dann wurde gesagt, also wir werden jetzt hier in einer Minute, wir sind verpflichtet, jetzt hier die Straße gleich frei zu machen, in einer Minute werden wir den Wasserwerfer einsetzen, tut uns bitte allen den Gefallen, das braucht jetzt kein Mensch, bitte steht auf oder lasst euch abführen, ohne Gegenwehr, ja, und das hat man dann immer noch nicht gemacht. Und dann setzt du irgendwann den Wasserwerfer ein und dann müssen sie von der Straße geführt werden. Und dann hörst du gleich wieder hier scheiß Bullen und haut ab und Polizeigewalt und rohe Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Also Freunde, das habe ich völlig anders gesehen. Und wenn man jetzt aufs große Bild guckt, fragt man sich natürlich, warum ist das Ganze so in Hamburg eskaliert? Und ja, da kann man sogar vielleicht auch der Polizei Hamburg eine gewisse Mitschuld geben. War jetzt ihre Null-Toleranz-Taktik gut? Ja, da würde man jetzt sagen, also im Nachhinein, egal welche Taktik sie hatten, sie war nicht gut, weil sonst hätten es diese Katastrophenbilder nicht um die Welt geschafft. Und ich kann man so ein bisschen wie im Fußball vergleichen, ne? Also wenn du gegen eine Mannschaft 4-0 verlierst, dann weißt du, okay, du warst taktisch jetzt falsch eingestellt, ne? Die falschen Spieler mit der falschen Marschroute irgendwie aufs Feld geschickt. Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Um 17.15 Uhr weiß es dann auch. Aber vorher denkst du, ja, mit dieser Taktik könnten wir es vielleicht gut hinbekommen. Ja, und dann siehst du, ist halt falsch. Und genauso ist es natürlich bei so einem Polizeieinsatz. Also die Hamburger Polizei hat von vornherein gesagt, dass sie null Toleranz gegen vermummte Demonstranten einsetzen wird und sie wird auch mit aller Härte zuschlagen, wenn es zu Gewalt kommt. Das haben sie angekündigt und ich sag mal so ein bisschen symbolisch war ja der Donnerstagabend, der das Ganze dann so ein bisschen angeheizt hat. Da gab es diese Großdemonstration am Hafen mit dem Titel Welcome to Hell. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du deine Demonstration schon Welcome to Hell nennst, dann brauchst du dich ja bitte nicht wundern, wenn die Polizei darauf auch reagiert und massiv dort erstmal vor Ort präsent ist. Ja, und dann will sich ein Zug von knapp 10.000 Demonstranten in Bewegung setzen und auf einmal gibt es da diesen schwarzen Block von ca. 600 bis 1.000 Personen. Die Personenanzahl schwankt ja so ein bisschen. Ja, und vermummen sich und skandalieren dort auch linke Parolen, auch in unterschiedlichen Sprachen. Hast ja auch gemerkt, viele dieser Randalierer kamen weder aus Hamburg noch sogar aus Deutschland, sondern kamen wirklich aus ganz Europa angereist. Und dann merkst du, okay, ja, das ist die Vorstufe schon für Gewalt. Ja, warum musst du dich sonst vermummen? Ja, das ist meistens ja der Beginn von gewaltbereiten Übergriffen. Und da finde ich es nur völlig korrekt, dass die Polizei dann gesagt hat, ey stopp, der Zug wird hier sofort angehalten und wir versuchen diesen Mob, sage ich jetzt mal, von den friedlichen Demonstranten zu trennen und so, dass dann die anderen 9.000 zumindest dann ihre Demo machen können. Aber das ist in die Hose gegangen, wir haben die Bilder gesehen, ja, man hat es nicht geschafft, diesen Mob irgendwie zu separieren, die sind dann geflohen in alle Himmelsrichtungen und was mich wirklich erschrocken hat, war dann auch die sogenannten friedlichen Demonstranten, die dann in großer Anzahl dann auch noch zu der Polizei scheiß Bullen gerufen haben und haut ab gerufen haben und sich also sozusagen solidarisiert haben mit diesen vermummten Vollidioten. Und da muss ich sagen, das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Und da tat mir die Polizei auch echt leid, dass sie so von der Bevölkerung da irgendwie so wenig Unterstützung bekommen hat. Ja, und dann hat sich das Ganze so ein bisschen weiter dann eskaliert, bis hin dann natürlich zu diesen ganz grausamen Bildern, die sich hoffentlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag jetzt nicht wiederholen werden. Das weiß ich natürlich nicht im Moment der Podcastaufnahme, aber die zumindest, die wir von Freitag auf Samstag gesehen haben, ja, wo Barrikaden gebrannt haben, wo Geschäfte geplündert worden sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, das hat nichts, aber auch gar nichts mit politischer Kritik zu tun, auch nicht mit Kritik an irgendwelchen Gesellschaftsformen. Das ist einfach nur Gewalt. Das ist pervers, ja, das ist einfach nur geil auf Gewalt und das ist mit nichts, aber mit gar nichts zur Rechtfertigung. Und wenn ich dann die waren jetzt hier in Hamburg zumindest oft im Fernsehen zu sehen, diese Anwälte sehe, die Sprecher der linken Szene, die auch die Demonstration Welcome to Hell auch initiiert haben, also die Köpfe dieser Demonstration waren, da hat auch wirklich dieser eine Anwalt in die Kamera, ich konnte es gar nicht glauben, der hat dann wirklich gesagt, als man ihm die Bilder nochmal gezeigt hat vom Schanzenviertel, die Nacht von Freitag auf Samstag, wie er denn dazu steht, ja, da hat man natürlich gehofft, dass der Typ sagt, ja, also Demonstration finde ich gut, aber natürlich rohe Gewalt nicht. Da hat er gesagt, also ich kann nicht verhehlen, dass mir diese Bilder, dass ich für diese Bilder auch hohe Sympathien habe, aber doch bitte nicht bei uns zu Hause im Schanzenviertel, doch dann viel lieber in Blankenese oder in Poppenbüttel, da wo die reichen Bonzen sitzen. Ey, solche Menschen, solche Juristen, solche Anwälte, das ist für mich überhaupt nicht tragbar. Und genau solche Typen sind es ja auch, die dann auch oft über Twitter, das musste ich ganz oft bei Twitter lesen, die dann getwittert haben, ja, also die Polizei muss sich ja nicht wundern, ja, wenn die schon so am Donnerstagabend in eine Demonstration gehen mit Wasserwerfer, mit roher Gewalt, da muss man sich ja nicht wundern, ne, dass die Demonstranten dann so reagieren, wie sie dann in den nächsten zwei Nächten reagiert haben. Freunde, das ist für mich auch vollkommener Quatsch. Ja, nichts rechtfertigt Gewalt. Und alles, was ich erlebt habe, ich war nicht bei jeder Demonstration und ich war auch nicht in den zwei heißen Nächten direkt vor Ort, ja. Aber ich habe mir vieles in der Stadt angeguckt, ich bin viel rumgefahren, viel rumgegangen, habe mit Polizisten gesprochen, habe mit Demonstranten gesprochen, habe mir selber ein Bild gemacht und ich sage euch, nicht ein einziges Mal da, wo ich da war, ging die Gewalt von der Polizei aus. Aber nicht ein einziges Mal. Es waren immer wieder Provokationen von vermummten Personen oder von irgendwelchen anderen Vollidioten, die Polizei provoziert haben, die sie beschmissen haben mit Böller, mit Steinen, mit Stangen. Ja, also, wo ich so sage, und irgendwann reicht's dann auch. Und wenn du mit Polizisten hier vor Ort gesprochen hast, die teilweise 24 Stunden nonstop in Dienst waren, ja, die kaum zu essen und zu trinken bekommen haben. In Hamburg war es an diesen Tagen wirklich schwül warm und die größtenteils hier ihre 20 Kilo Panzerung angehabt haben. Ey, die waren alle fertig. Und wenn du die ganze Zeit angemacht wirst, bepöbelt wirst, ja, wenn dir Sachen entgegengeworfen werden und wenn da ein hohes Gewaltpotenzial dir gegenübersteht und du dann sagst, okay, einseits, jetzt marschieren wir rein und jetzt versuchen wir hier möglichst die Gewaltbereiten von den friedlichen Demonstranten irgendwie zu trennen, dass du da auch mal Unschuldige triffst, das ist dann leider so. Das ist nicht gut, das heiße ich auch nicht gut, aber ehrlich gesagt, ein Stück weit Verständnis habe ich schon, weil das ist ja mein Erlebnis. Ich habe nicht gesehen, dass hier irgendwie wahllos in irgendwelche Menschenmassen gegangen ist, sondern dass man sich versucht hat, bestmöglich die Spreu vom Weizen zu trennen. Und hier kommt auch meine wirklich große Kritik an viele Schaulustige und auch an viele Demonstranten, die vielleicht nicht selber Steine geworfen haben und die sich vielleicht selber strafrechtlich haben nichts zu Schulden kommen lassen, die sich aber dennoch nicht sichtbar distanziert haben von diesen gewaltbereiten Vollidioten. Das habe ich mehrmals beobachtet, ich konnte es nicht fassen. Das war für mich völlig unverständlich. Ja, wie soll die Polizei, sie haben es auch immer wieder in dem Megafon gesagt, die haben gesagt, bitte trennen Sie sich auch räumlich jetzt von den gewaltbereiten Demonstranten. Bitte alle, die friedlich demonstrieren wollen, bitte geht zur Seite, macht den Weg frei, damit wir hier eingreifen können. Und das wurde oftmals nicht gemacht. Es wurde irgendwie, keine Ahnung, dann standen die Leute da mit Bierflaschen und haben so ein bisschen gefeiert und mit ihren iPhones alles gefilmt und dann für ein geiles Bild und für ein tolles Video sich auch nochmal vor Wasserwerfern gestellt und irgendwelche Faxen gemacht. Völlig an der Situation vorbei, meiner Meinung. Und dann ist das Ganze eskaliert und das ist natürlich grausam. Ja. Und wenn ich jetzt schon die politische Diskussion verfolge, und die wird sicher in den nächsten Tagen noch weiterhin so sein, dann wird da höchstwahrscheinlich nach politischen Konsequenzen gefragt werden und natürlich wird die Polizei dann auch ihr Fett wegbekommen. Und Idioten gibt es auf jeder Seite, ne? Sowohl bei den Demonstranten als auch bei der Polizei. Da will ich auch nicht jeden heilig sprechen, aber ich kann euch nur sagen, und deswegen möchte ich diese Plattform jetzt einfach gerne nutzen, nur für alle die das interessiert. Die anderen haben ja eh nach 16, 17 Minuten hier abgeschaltet. Aber alles, was ich mitbekommen habe, glaubt mir wirklich, obwohl die unter Vollspannung standen, die ganze Polizei, sie haben sich oftmals, sehr oft wirklich freundlich und fair verhalten, mit einem guten Ton. Ich persönlich wurde vielleicht 2-3 Mal in einem völlig unangemessenen, rauen Ton von irgendeinem Polizisten angebölkt. Aber ohne jetzt hier immer für alles Verständnis zu haben, aber wenn du dann auch manchmal die Gesichter von denen gesehen hast, die da geschwitzt haben und die standen da, weißt du, irgendwann reißt dir auch die Hutschnur. Und deswegen war ich so ganz überrascht, wie viele Polizisten immer noch freundlich waren und immer noch verständnisvoll und so weiter und so fort. Also ich finde, die Polizei hat hier einen echt guten Job gemacht, was nicht bedeutet, dass sie fehlerlos war und was auch nicht bedeutet, dass man nicht aus diesem G20-Gipfel lernen muss und dann beim nächsten Mal vielleicht nochmal anders reagiert, aber die Gewalt, das war mir ganz wichtig für euch, das war ganz wichtig für mich, euch zu sagen, alles, was ich erlebt habe, die Gewalt ging überhaupt nicht von der Polizei aus, sondern einzig und allein nur von denen, die auch nur deswegen hergekommen sind. Und mir tun am meisten leid die vielen tausend Menschen, zigtausend Menschen, die nach Hamburg gekommen sind, weil sie friedlich demonstrieren wollten gegen den G20-Gipfel. Denn ich habe das ja am Anfang meiner G20-Berichte hier euch mitgeteilt. Es gibt ganz viele, auch wenn ich persönlich den G20-Gipfel richtig und wichtig finde, finde ich ihn noch lange nicht perfekt und ideal für ein besseres Leben auf dieser Welt. Und ich glaube, den kann man noch viel, viel sozialer und viel verantwortungsvoller durchführen. Da müssten ganz andere Themen gesetzt werden. Aber wie gesagt, nur diese Demonstranten, die genau für noch mehr Gerechtigkeit und Frieden einsetzen wollten, ehrlich gesagt, die kommen ja nun medial überhaupt nicht vor. Ja, das sind eigentlich die größten Verlierer. Ja, du hast auf der einen Seite diese Vollidioten, die Gewalt in die Stadt gebracht haben und Kill the Cops und so weiter auf Pflasterstein geschrieben haben. Alles, was ich gesehen habe, das ist wirklich grausam. Ja, die also wirklich vor nichts zurückgeschreckt haben. Ja, die haben die Medien bestimmt und auch natürlich ein bisschen die Bilder vom G20-Gipfel, die ein oder andere Vereinbarung, die man getroffen hat und die ein oder anderen Bilder, wie meinetwegen Trump und Putin da zusammen im Gespräch. Ja, auch diese Bilder gingen um die Welt. Aber diese wichtigen Bilder der friedlichen Demonstranten mit den richtigen Parolen, ja, die sind leider völlig medial untergegangen und das tut mir echt leid, das ist echt schade. Und letzter Gedanke, ich habe mir jetzt hier keine Notizen zum G20-Gipfel gemacht, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Eine Sache war mir auch nochmal wichtig und da werde ich mir sicher auch keine Freunde machen bei Twitter, es tut mir dann auch leid und ich möchte ja eigentlich mit euch immer alle ganz lieb Freund sein, aber ich nutze jetzt einfach mal diese Plattform, dieses Audio-Podcast ist auch nochmal zu diesem für mich auch sehr sehr Thema, was mich sehr beschäftigt hat in den letzten Tagen. Es gab auch so viele Hamburger, die sich hier beschwert haben, weil sie, was hat einer gesagt, oder einer hat mir geschrieben, Einschränkung der Grundrechte findet er auch schon, ist ein Akt der Gewalt. Ja, als ich das gelesen habe, meine Fresse nochmal. Ne? Also, wie gesagt, ich wohne hier ziemlich dicht am Gästehaus des Senats. Also bei mir flogen von Donnerstag Nachmittag bis eigentlich jetzt, ja, 24 Stunden wirklich immer Helikopter über die Alster und über diesen ganzen Bereich. Also wir haben hier wirklich Helikopterdröhnen gehabt bis zum Abwinken Tag und Nacht. Ja, Sirenen ohne Ende. Ich konnte mein Auto nicht bewegen. Ich konnte meinen Roller nicht bewegen. Ich konnte mich nur zu Fuß irgendwie und auf dem Fahrrad bewegen. Vieles war eingeschränkt, vieles war nicht gut. Ich selber in meinem Business, worüber ich ja nun gar nicht in meinem Hobby-Podcast sprechen möchte, aber selber in meinem Business, musste auch echt federn lassen, habe Geld verloren in diesen 3 Tagen. Also dieser Gipfel hat mich geschäftlich und dadurch am Ende ja auch privat auch wirklich auch Geld gekostet. Das finde ich alles nicht gut. Ich finde es nicht gut, wenn ich da ständig Hubschrauber gedröhnt habe. Ich finde es nicht gut, wenn ich mich nicht frei bewegen kann. Ich finde es auch nicht gut, wenn man mir mein Geschäft für ein paar Tage kaputt macht. Das finde ich alles nicht gut. Aber wir müssen verbal auch mal uns wieder ein bisschen zurückfahren. Ja, wenn ich dann so lese, das klingt hier wie ein Kriegsgebiet und meine Grundrechte sind verletzt. Ja, verdammte Scheiße, Mann, wir haben alle Angst gehabt, dass irgendwelche terroristischen Anschläge in Hamburg realisiert werden. Wir haben Angst gehabt, dass irgendwie der G20-Gipfel, dass da Bilder um die Welt gehen, irgendwie, dass da ein Anschlag passiert. Wir haben wirklich, die Polizei hat wirklich das Bestmögliche versucht, auf der einen Seite die ganzen Gipfelteilnehmer, und das sind nicht nur die 20 Regierungschefs, das sind diese gut 10.000 Personen. Sie haben versucht, die bestmöglich zu schützen. Sie haben auf der anderen Seite aber auch versucht, die Demonstranten bestmöglich zu schützen. Und wie gesagt, was meiner Meinung nach wirklich auch nur deswegen oder was zum größten Teil meiner Meinung nach deswegen nicht gelang, weil es ist ja nicht erfolgreich gewesen, weil aber auch die Demonstranten oder zumindest da, wo ich dabei war, sich auch wirklich nicht sichtbar distanziert haben von diesen gewaltbereiten Typen. Also da finde ich, liegt die Schuld auch echt so ein bisschen 50-50. Das aber habe ich jetzt stundenlang gerade eben hier erzählt. Das will ich nicht nochmal alles wiederholen. Aber was ich jetzt nur sagen wollte, also die Polizei musste die Gipfelteilnehmer beschützen, sie musste die Demonstranten schützen. Wir hatten ja über 30 Demonstrationen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, also Hamburg hat ja versucht, möglichst ein buntes Bild zu zeigen, was leider jetzt durch diese Chaotenbilder der Nacht, wie gesagt, völlig in Hintertreffen gegangen ist. Aber der Ansatz war ja da, auch eine bestmögliche Plattform den Demonstranten zu geben. Ja, und dann wurden auch wir Hamburger, wir wurden auch bestmöglich irgendwie versucht, irgendwie umzuleiten und dass das möglichst das normale Leben weitergeht. Aber wir haben es alle schon einen Tag vor dem Gipfel, alle schon am Donnerstag gemerkt, dass wir teilweise stundenlang im Stau standen, weil irgendwie nichts mehr ging. Es war halt nicht wirklich zu realisieren. Aber und das ist halt meine ganz persönliche Meinung, wie alles andere natürlich auch, aber ich finde, ganz ehrlich, es sind 3 Tage. 3 Tage. Donnerstag, Freitag, Samstag, da mussten wir als Stadt nun mal durch. Den G20-Gipfel gibt es seit 1999. Der war zum ersten Mal in Deutschland. Der wird also auch in den nächsten 20 Jahren höchstwahrscheinlich nicht in Deutschland stattfinden. Und wenn er mal in Deutschland stattfindet, dann höchstwahrscheinlich nicht nochmal in Hamburg. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten von uns in ihrem Leben nur einen einzigen G20-Gipfel in ihrer Stadt erleben werden, das war jetzt nun mal in dieser Woche. Das wiederholt sich nicht jedes Jahr oder alle 2 oder alle 4 Jahre. Das war jetzt einmalig. Und deswegen war es mir wichtig, euch das ganz am Anfang zu sagen. Und da ich persönlich halt schon finde, dass es wichtig ist, dass Staats- und Regierungschefs miteinander sprechen und den direkten Kontakt suchen, da ich generell diese Grundidee eher befürworte, sie nicht in gut heiße, also ich glaube, ich habe das jetzt lange und breit genug erklärt, aber dass ich es zumindest im Grundkern besser finde, als wenn man nicht miteinander spricht. Und wenn man diese Einstellung hat, dann muss man sagen, okay, irgendwo auf der Welt muss es sein, Jetzt ist es einmal auf Hamburg getroffen. Jetzt ist es einmal diese drei Tage, da müssen wir jetzt durch. Und ja, dann immer wieder zu pöbeln und zu sagen, oh, hier die Straßen sind gesperrt und oh, ich komme hier nicht weg und oh, mein Geschäft und oh, und dies und das. Ganz ehrlich, dafür habe ich dann auch nur geringes Verständnis, weil darauf konnte man sich einstellen, damit musste man jetzt leben, da müssen wir jetzt einfach alle mal durch. Und ich finde es auch richtig und wichtig, dass die Bundesregierung und auch der Hamburger Bürgermeister gesagt hat, es ist keine Frage, ob den Gewaltopfern in Hamburg geholfen wird. Das ist keine Frage, sondern es ist nur die Frage, wie. Ne? Dass also da, wenn da dein Auto abfackelt und was weiß ich, was da alles für schreckliche Dinge passiert sind, dann finde ich es auch gut, wenn dann der Staat sagt, okay, wir haben jetzt diesen Gipfel in unser Land geholt und in diesem Fall in diese Stadt geholt. Jetzt müssen wir auch gucken, dass wir möglichst diese Schäden so ein bisschen wieder gerade rücken. Wie das nachher gemacht wird, wird man sehen. Aber ich empfand es zumindest als da müssen wir jetzt durch. Und man kann noch so wütend sein auf diese ganze Scheiße, die da jetzt passiert ist, auf diese ganze Gewalt. Aber ich finde es einfach viel zu einfach und zu billig, wenn man dann es einseitig jetzt wieder der Politik oder der Polizei zuschiebt mit der Begründung, na, das war doch klar, dass das so kommt. Ja, als ob das eine Rechtfertigung wäre für Gewalt. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt. Und da ist es mir einfach immer zu einfach, da gleich die politische Keule rauszuholen. So, ich wollte, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich zu euch, ich wollte euch 10 Minuten einfach mal informieren, wie denke ich über diese Tage, die mich so bewegt haben. Jetzt ist es eine halbe Stunde geworden, eine gute halbe Stunde. Das tut mir natürlich leid, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so lange dauert. Und keine Ahnung, wer von euch bis hierhin gehört hat, ja, könnt ihr mir gerne per Twitter mal mitteilen, ob euch diese 15 Minuten angetan habt. Wenn ihr euch jetzt politisch völlig anders, wenn ihr da völlig anderer Meinung seid, dann ist das natürlich auch euer gutes Recht. Ihr könnt auch meine Meinung doof finden und wie auch immer anprangern. Ich befürchte ja, ich muss mir da einiges jetzt bald mal durchlesen. Aber mir war das halt auch mal wichtig, in so einer Situation noch mal Stellung zu beziehen. Und da viele von euch meine Podcasts, egal zu welchen Themen, ja vielleicht schon lange hören, dann wisst ihr natürlich auch, für mich gibt es sehr selten im Leben Schwarz und Weiß. Es gibt halt super viel Grau. Und auch hier, hoffentlich ist es mir gelungen, schon deutlich zu machen, dass mir schon bewusst ist, dass die Polizei in diesem Fall jetzt nicht heilig zu sprechen ist und die Demonstranten alle zum Teufel gejagt werden, dass man hier immer wieder unterscheiden muss, dass Fehler auf beiden Seiten passiert sind. Das ist mir schon klar, aber der absolute Großteil der Verantwortung muss wirklich den Menschen zuzuschreiben sein, die hierher gekommen sind, die sich vermummt haben, die zu feige sind, ihr Gesicht zu zeigen, ja, zu feige sind, auch oftmals bei Twitter oder bei Facebook mit ihrem wirklichen Namen sich zu registrieren, sondern irgendwelche Fabelnamen nehmen. Gut, ich habe auch einen Fabelnamen gewählt bei Twitter, aber ich nutze den jetzt nicht für irgendwelche radikalen Äußerungen aus oder für irgendwelche Diffamierungen oder für irgendwelche Hetze. Das hat bei mir ganz andere Gründe, aus einer Tradition heraus. Und ich finde, man muss wirklich die absolute Hauptschuld, nicht die alleinige Schuld, aber die absolute Hauptschuld bei den Menschen suchen, die Welcome to Hell propagieren, dann noch in Kameras sagen, ja, also eigentlich habe ich ja dafür schon Sympathien, aber doch nicht dann auf der Schanze, lieber dann da, wo die reichen Bonzen wohnen. Also was ist das für ein linkes Gedankengut? Und das hat mir schon meine Mutter damals gesagt, ja, Extremismus ist immer scheiße. Das hat sie damals schon gesagt. Extremismus ist immer scheiße. Es ist scheißegal, ob du extrem links bist oder extrem rechts bist. Da ist nichts besser oder schlechter. Das ist beides eine Katastrophe. Wir müssen miteinander klarkommen. Wir müssen jedem anderen Menschen den möglich größten Freiraum geben, aber jeder muss auch damit leben, dass er mal gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen muss. Ich denke, wir leben hier in Deutschland schon auf der Sonnenseite des Lebens und das soll jetzt das Wort zum Sonntag gewesen sein. Ich merke schon, jede weitere Gedanke ist einfach auch ein Gedanke zu viel. Jetzt ist gleich Mitternacht, jetzt muss ich auch wirklich ins Bett. Danke für euer Ohr, dass ihr lange zugehört habt und ich verspreche euch oder ich gehe sehr stark davon aus, dass die nächsten Nur der HSV-Podcast-Folgen deutlich kürzer werden. Und eins verspreche ich euch definitiv, dass über Politik werde ich mich so schnell nicht mehr äußern. Danke und uns allen eine gute neue Woche. Nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.